haben inzwischen in fast jedem elektronischen System Software mit drin.
Ist eure Software dafür bereit, mit einem Sensorwechsel umzugehen?
Um die Tests auf der Hardware, um die kommt man eigentlich nicht rum.
Es gibt keine One-Size-Fits-All-Lösung, auch in diesem Bereich nicht.
Andrena entwickelt. Der Podcast von Andrena Objects. Von EntwicklerInnen für EntwicklerInnen.
Willkommen zu einer neuen Folge Andrena entwickelt. Heute neben mir Thomas.
Hallo, Thomas hier.
Und zu Gast haben wir heute einmal den Robin und den Johannes. Möchtet ihr euch mal vorstellen?
Hallo, ich bin Johannes, Entwickler bei Andrena und beschäftige mich halt mit dem Cyber Physical Systems.
Genau, und ich bin Robin. Ich bin Agile Coach und Scrum Master bei Andrena. Ich habe einige Jahre als Entwickler in dem Bereich Cyber Physical Systems gearbeitet, auch als Scrum Master in einem Startup und habe da gesehen, wie diese Entwicklung gemeinsam funktionieren kann und wie das tatsächlich klappen kann. Und mit diesem Hintergrund bin ich dann quasi hier gelandet.
Ihr habt jetzt beide schon das Thema dieser Folge angeschnitten, Cyber Physical Systems. Könntet ihr für mich und auch für die Zuhörer eine Definition abgeben? Was bedeutet das überhaupt?
Also ein Cyber Physical System ist Produkte aus dem Bereich, die Hardware und Software miteinander verheiraten. Das heißt, wir haben Hardware-Komponenten, wir haben Software-Komponenten und wir haben Komponenten, die die Steuerung der jeweiligen Teile mit übernehmen.
Also im Prinzip ist der Cyber Physical Systems halt eigentlich auch die Erwartung dran, also von unserer Seite aus. Wir haben inzwischen in fast jedem elektronischen System Software mit drin. Und anstatt jetzt nur die elektronischen Sachen zu betrachten, geht es eben bei Cyber Physical Systems auch darum, sowas wie Web-Oberflächen und Integrationen in eben die Softwareentwicklung zu betrachten, über jetzt das klassische elektrotechnische hinaus mit der eben entsprechenden Programmierung.
Jetzt seid ihr ja als typische Angestellte von Andrena eher bekannt aus dem Bereich Softwareentwicklung, speziell agile Softwareentwicklung. Wie kommt ihr jetzt so in die Berührung mit Cyber Physical Systems oder was ist da so der Anknüpfungspunkt? Wie kann man sich das vorstellen? Wie passt das zusammen?
Also wie gesagt, bei mir kommt es viel aus meiner Vorgeschichte, wo ich ursprünglich herkam, bevor ich zu Andrena gekommen bin. Bei Andrena haben wir dann einen Bedarf entdeckt bei unseren Kunden am Markt, dass sie Probleme oder Herausforderungen in diesem Bereich haben, die sie lösen wollen. Und so konnten wir quasi meine Erfahrung als Agile Coach zusammen mit meiner Erfahrung als Entwickler in dem Bereich überlappen, um so unseren Kunden zu helfen, diese Projekte oder diese Produktentwicklung besser zu meistern.
Genau, ich bin darüber reingekommen, dass ich halt gesehen habe, dass wir in dem Bereich was machen wollen und finde es halt allgemein ganz cool, wenn man sagt, okay, man nimmt die Software und verbindet die jetzt mit seiner Haustürklingel oder mit dem Licht in der Küche.
Man hat also ja generell so sehr viele Systeme mittlerweile, die irgendwie Hardware und Software miteinander verbinden. Jetzt hast du quasi, Robin, gesagt, du hast in deinem bisherigen Arbeitsleben schon in dem Bereich gearbeitet und da auch festgestellt, dass es Probleme gibt, speziell wenn man irgendwie Hardware und Software zusammen entwickelt. Kannst du vielleicht kurz uns beschreiben, was es da so typischerweise für Schwierigkeiten gibt oder warum das Ganze problematisch und vielleicht sehr komplex ist?
Also das Spannende ist ja, dadurch, dass ich aus der Startup-Welt komme und diese Produkte von Grund auf von einem sehr kleinen Team gebaut wurden, war es da schon natürlich, dass die Leute mehrere Disziplinen gleichzeitig bedienen mussten. Also die meisten Softwareentwickler waren Elektroingenieure, die da rauskamen. Das heißt, sie haben schon beide Welten gekannt und konnten sich in beiden Welten gut bewegen. Mit dem Wachstum der Firma, in der ich damals war, wurden dann die Software- und die Hardware-Teams weiter getrennt. Man hat aber dennoch nicht diese Nähe aus den Augen verloren. Das heißt, was wir gemacht haben, wir sind im gleichen Flur gesessen. Wir saßen nebeneinander in Büros, dass wir sofort jederzeit als Software-Team Zugriff auf eine Hardware hatten. Das war für uns unglaublich wichtig und ich glaube, das ist etwas, was viele Firmen mit einem Wachstum, mit einer großen Skalierung aus den Augen verlieren. Und wir bei einem Trainer denken, dass wir wieder zurück, oder was heißt zurück müssen, wir müssen die Firmen ermöglichen, diese Nähe wieder zusammenzubringen, dass die beiden diese Disziplinen wieder näher zusammenarbeiten.
Also sehen wir einen Gap zwischen Hardware- und Softwareentwicklung, sowohl in dem wirklichen Wissensstand als auch im physischen Raum, dass die nicht unbedingt zusammen co-located, so was wir von Andrena eigentlich eher präferieren, arbeiten, sondern wirklich in isolierten Kammern und am Schluss integrieren? Oder wie ist da so der Arbeitsalltag bisher?
Genau, also wir sehen das sehr oft, auch bei Kunden, bei Andrena, dass diese beiden Disziplinen gar nicht als gemeinsame Produktentwicklung betrachtet werden. Dass die Software ein eigenes Ding ist und die Hardware ist ein eigenes Ding. Aber getrennt voneinander kann keins von beiden funktionieren. Also ist es aus unserer Perspektive nur sinnvoll, diese beiden Hardware- und Software-Teile wieder näher zusammenzubringen. Und nur gemeinsam wertstiftend sein kann, sollte auch die Entwicklung und die Zielsetzung hinter dem Produkt gemeinsam gesteuert werden, gemeinsam verantwortet werden.
Jetzt haben aus meiner Laiensicht ein bisschen Hardware- und Softwareentwicklung unterschiedliche Entwicklungszyklen. Also aus meiner Perspektive ist Hardwareentwicklung etwas, was eher so in Wochen, vielleicht gar Monaten Änderungen und Iterationen hervorruft, während Software innerhalb von ein paar Sekunden kann ich einen neuen Build anstupsen und habe eine neue Version, die ich testen kann. Wie funktioniert das auch vor allem? Wir haben ja vorhin angesprochen, so ein bisschen die agile Arbeitsweise, die wir bei Antrena ja ein bisschen voranstellen. Wie funktioniert das dann mit den langsamen Iterationen, die man so in der Hardware eigentlich hat?
Da geht es auch eigentlich auch in die Richtung, dass man versucht, eben möglichst häufig miteinander zu integrieren. Dass man eben weiß, okay, ich habe jetzt meine Änderungen in der Software gemacht, ich kann die auf die Hardware aufspielen und die funktioniert auf der Hardware. Und dass entsprechend Tests laufen.
Und wie würde man diese Tests, also du hast jetzt angesprochen, dass du es direkt auf der Hardware testet, wie würde ich das in meinen Entwicklungsalltag einbauen, beziehungsweise wie kann ich das präferierterweise automatisieren?
Also ich kenne das dahingehend auch, gehe aus der Software-Sicht ran und sage so, ich automatisiere das über eine Pipeline. Das heißt, ich habe meine Hardware-Systeme eben übers Netz an eine Pipeline angeschlossen und spiele die damit. Und praktisch jede neue Iteration von meiner Software wird eben auf die Hardware aufgespielt. Und wenn ich dann was an der Hardware ändere, dann muss ich das natürlich eben an der entsprechend angeschlossenen Hardware, an der Pipeline auch ändern. Wie statisch man das dann macht, ist dann immer ein bisschen unterschiedlich. Aber man kann jetzt zum Beispiel sagen, okay, ich muss jetzt nur kurz praktisch einen Teil testen, dann stecke ich zum Beispiel einfach nur die Kabel dran und wickele ein bisschen drum und das langt an manchen Stellen schon. Oder ich gehe hin und sage so, ich will das jetzt irgendwie schöner, ordentlicher haben und nehme halt dann den Lötkolben in die Hand.
Das hört sich ja relativ manuell an, beziehungsweise auch, was ich vorhin ja gemeint hatte, man hat ein bisschen längere Iterationswege. Okay, mit dem Lötkolben kann ich vielleicht innerhalb von ein paar Minuten etwas ändern, aber das ist auch nicht unbedingt eine dauerhafte Lösung für eine Serienproduktion. Gibt es da irgendwie Möglichkeiten, da so irgendwo so einen Zwischenschritt zu finden, dass man nicht zusammengelötete Komponenten testet, sondern halt wirklich was Produktionsnahes?
Also es ist natürlich sehr stark produktabhängig in dem Hardware-Bereich, da die Tests sich im Vergleich zur Software sehr unterschiedlich gestalten können. Angenommen, ich habe jetzt zum Beispiel ein Produkt, das muss ich bewegen, um es zu testen. Dann kann ich sagen, okay, ich mache das manuell, ich schicke eine Person los, die nimmt das Teil, bewegt durch den Raum, um diesen Test durchzuführen. Oder ich kann weitergehen und nehme einen Roboter und fange das Teil an, automatisiert durch den Raum zu schieben. Jedes Mal, wenn ich Software neu aufspiele auf meine Hardware, fängt an, dieser Roboter automatisierte Tests durchzuführen. Wie gesagt, es ist sehr stark produktabhängig und je nachdem können auch diese Tests sehr teuer sein und sehr entwicklungsaufwendig sein. Das ist die Herausforderung in der Hardwareentwicklung, in dieser gemeinsamen Entwicklung mit automatisierten Tests. Ein einfaches Beispiel, wir haben in einer internen Entwicklung bei Antrena getestet, wie wir sowas machen können und haben dabei einen Sensor als Testsystem gebaut, der die Farbe von einer LED überprüft. Bei einem bestimmten Status wechselt die Farbe der LED. Und dafür haben wir ein Testsystem außenrum gebaut, das genau diese Farbveränderung testet. Ein Lichtsensor, der genau das aufnimmt. Damit habe ich quasi einen automatisierten Hardware-Test gebaut und kann checken, ob meine Softwareänderung Einfluss auf die Hardware, also auf diese LED hat und ob weiterhin das Verhalten der LED gewährleistet ist. Das ist natürlich ein sehr vereinfachtes Beispiel bei einer LED. Wenn ich jetzt auf ein Auto denke, ist es vielleicht ein bisschen komplexer, so einen Test stattfinden zu lassen. Aber ich glaube, die Idee dahinter wird dadurch ein bisschen klarer.
Wie konntet ihr dann vielleicht bei der Testentwicklung da die Methoden, die ihr sonst aus der Softwareentwicklung von Antrena kennt, übertragen, damit man eben überhaupt auf die Idee kommt, so eine einzelne Komponente vielleicht isoliert zu testen oder da die Testautomatisierung hinzubekommen? Was hilft euch da, wenn ihr an solche Problemstellungen denkt?
Also Softwareentwicklung kennen wir das so, dass wir halt die Software einmal möglichst kleinteilig testen wollen und dann halt je größerteilig wir testen, desto ungenauer werden die Tests, beziehungsweise desto weniger Tests müssen wir schreiben. Das heißt, wir wollten halt schon dann eben schauen, dass wir möglichst ein isoliertes Teil nehmen oder zwei isolierte Teile und die dann halt möglichst gut durchtesten, dass da alle Variationen abgebildet sind. Und erst dann eben sagen, okay, wir bauen das jetzt noch integrativer und testen das gesamte System.
Das heißt, ist ja dann meistens sinnvoll, irgendwie eine automatisierte Testbench oder sowas aufzubauen in die Richtung. Wie kann man den Input für solche Komponenten irgendwie simulieren oder sowas? Was gibt es da für gute Möglichkeiten, um schnell an Ergebnisse zu kommen?
Da es eben sich um Hardware handelt, ist es entweder, man fragt eben das Teil selbst, was hast du gerade für einen Ausgabewert oder was sendest du gerade raus? Oder man misst eben beim Input oder Output. Das heißt, wenn ich was reingebe, muss mir das Teil sagen können, okay, da kommt was an. Oder wenn es was rausgibt, kann es mir entweder selbst das melden oder ich muss es eben an der Ausgabe messen, wie jetzt eben, wie vorhin das Beispiel mit der LED, dass ich dann erst auf die LED schauen muss. und A messen, spezifisch.
Aus der Softwareentwicklung und vor allem auch aus Unit-Tests und so weiter kennt man ja sowas wie Mocking, also dass man Teilkomponenten durch dumme Implementierungen oder beziehungsweise erwartete Rückgabewerte ersetzt. Kann man das auch irgendwie einigermaßen mit Hardware abbilden?
Was in der Hardware-Welt oft verwendet wird, ist der Begriff eines digitalen Zwillings. Quasi ein, der Name beschreibt es eigentlich schon ganz gut. Eine digitale Nachbildung meiner Hardware, die kann relativ einfach sein, die kann aber auch sehr komplex werden, bis hin zu, ich kann die Ausgaben der verschiedenen Sensoren oder Aktoren, die ich in der Hardware habe, mit, wie es eben gesagt hat, Mocken simulieren. Und damit kann ich quasi Teilsysteme meiner Hardware wegkapseln und diese direkt testen über die Software, bis hin zu einem Unit-Test-Level, ohne tatsächlich eine physische Hardware vorhanden zu haben.
Kann man diesen digitalen Zwilling dann auch nutzen, um schneller Iterationen an Hardware zu testen, bevor man das dann wirklich aus physischen Komponenten zusammenbaut?
Also ich habe das tatsächlich sehr live mitgemacht in meinem vorherigen Job. Wir hatten die Herausforderung, dass wir viele Sensoren hatten, die Algorithmen bedient haben und die Art der Daten haben quasi das Ergebnis beeinflusst. Dazu gehört unter anderem die Orientierung, die Positionierung dieser Sensoren. Man kann sich vorstellen, in einem autonomen Fahrzeug habe ich vorne irgendwelche Laserscanner drin, die meine Umgebung wahrnehmen wollen. Und jetzt verändere ich die Position der Laserscanner und das hat Einfluss auf meinen Algorithmus. Wenn ich das vorher simulieren kann im Auto, muss ich nicht erst das komplette Auto umschrauben und die Sensoren an neue Stellen packen, sondern kann das komplett digital machen, um den Einfluss auf meine Software zu testen. Umgekehrt kann ich das genauso verwenden, wenn ich meine Software ändere, welchen Einfluss hat das auf potenzielle simulierte Umgebung, simulierte Hardware-Umgebung. Das heißt, diese Wechselwirkung über digitale Zwillinge kann mir mit Iterationsgeschwindigkeit unglaubliche Vorteile bringen.
Und wie nah ist man mit diesen digitalen Zwillingen an wirklicher Hardware? Ich stelle es mir halt so vor, dass halt simulierte Sachen meistens auch von Schaltzeiten oder Laufzeiten halt deutlich anders performen als wirklich echte Hardware. Kann man da gut nah rankommen?
Na, das eine ist natürlich, ich habe 3D-Modelle von meiner Hardware, zum Beispiel CAD-Modelle, dieses Computer-Aided Design, dass ich davon direkte Nachbildungen habe. Das kann mir helfen, wenn ich Dinge habe, bei denen die Orientierung meiner Sensoren und Aktoren relevant sind. Den Output der Daten, ich vermute mal, dass die Simulierdaten oft schneller sein können als das, was tatsächlich auf Realtime-System läuft, auf der Hardware tatsächlich. Das ist ja oft ein limitierender Faktor ist, die Rechenpower, die ich auf der Hardware habe, habe ich in der Regel stärker auf meinen lokalen Maschinen mal vorhanden. Daher, also ich persönlich habe da noch keine Probleme gesehen, sondern eher, dass wir mehr Power haben in der Simulation als in der realen Welt.
Also ich vermute auch, dass so ein digitaler Zwilling im langen Lauf oder beziehungsweise über die Entwicklungszeit vermutlich Kosten spart oder auch einfacher durch die Änderungen weniger Material verwendet werden muss. Oder ist das gar nicht so? Oder man kann heutzutage mit Mitteln von 3D-Druck relativ günstig einfach schnell Prototypen irgendwie erzeugen?
Also ich denke, die Kombination aus beidem ist relevant. Zum einen brauche ich ja ein digitales Modell, um überhaupt was drucken zu können. Das ist eine Vorbedingung für meinen Drucker, vorher komme ich gar nicht dazu. Und dann aber diese Dinge, also ich kann zum Beispiel anhand von einem digitalen Zwilling keine Haptik von einem Hardwaregerät wirklich nachbilden. Das muss ich einem Nutzer in die Hand geben, um die Nutzernähe zu gewinnen. Da kann mir das aber enorm helfen, in der Hardwareentwicklung einfach mal diverse Bauteile zu drucken. Wir müssen nur nicht zwingend die Stabilität haben, die sie später in der Produktion braucht. Aber ich kann schon sehr schnelles Feedback einsammeln dafür. Wir haben zum Beispiel damals Styropor-Prototypen gebaut und Metallgewichte dran geklebt, um die Nutzbarkeit für den User zu simulieren, wie es sich das anfühlt, dieses Gerät zu verwenden. Das war weit weg von jeglicher tatsächlicher Produktionsreife, aber es hat uns sehr schnelles Feedback gegeben, das wir dann wiederum einbetten konnten und testen konnten.
Also hängt der Einsatz von dem, was man verwendet, stark von dem gewünschten Testergebnis ab. Weil wenn ich jetzt Haptik brauche, dann kann ich mit dem digitalen Zwilling recht wenig anfangen. Aber wenn es mir darum geht, irgendwie die Positionierung an, du hast jetzt das Beispiel Auto gebracht, von irgendwelchen Sensoren gegenüber meiner Software zu testen, dann kann man einen digitalen Zwilling ohne Einschränkung nehmen. Oder braucht man trotzdem nochmal Test mit realer Hardware am Ende, um es quasi zu validieren, dass meine Simulation auch wirklich korrekt ist? Weil ich sehe da, oder zumindest habe ich das Gefühl, dass da eventuell Abweichungen geben könnte.
Prinzipiell ja, also weil du hast immer eine simulierte Umgebung, die jetzt nicht unbedingt eins zu eins eben auch das Ganze abbilden kann. Und je näher du da dran gehst, desto komplexer wird das dann auch natürlich. Und dann kommt irgendwann die Kosten-Nutzen an der Stelle zur Frage. Wenn ich kurz mal auf der Hardware testen kann, wenn ich eine Hardware zur Verfügung habe, ist natürlich dann auch sehr stark abhängig von der Hardware. Weil es gibt Maschinen, die kosten Millionen, oder es gibt halt den lokalen Raspberry Pi, mit dem ich kurz mal irgendwas draufspielen kann, was eigentlich auch schon bei einer Computer ist. Das ist dann immer eine Abwägung, wie man wann welche Tests fährt. Aber im Prinzip um die Tests auf der Hardware, um die kommt man eigentlich nicht rum.
Wenn man jetzt also von der Hardware auch beim Testen abhängig ist, wie würdet ihr das dann am besten umsetzen, dass man Hardware-Teile schnell austauschen kann, dass das irgendwie für den Softwareentwickler oder für den Hardwareentwickler sinnvoll in so einer Testumgebung möglich ist? Gibt es da irgendwie Möglichkeiten oder habt ihr da Erfahrung gemacht, wie man so ein Refactoring von Software, Hardware leicht umsetzen kann oder verbessert umsetzen kann, wie es vielleicht bisher in klassischen Projekten der Fall war?
Also ich denke, es gibt zwei Faktoren dafür. Das eine ist nah dran an diesem digitalen Zwilling, den wir initial gerade angesprochen haben. Wir können den nicht nur zum Testen verwenden, wir können ihn auch für Refactoring-Aufgaben verwenden. Gerade durch diese Modelle, ich möchte einen neuen Sensor ausbauen, ich habe mein Auto und möchte nochmal den Laserscanner vorne wechseln. Geht zum anderen Anbieter zum Beispiel. Jetzt muss ich natürlich schauen, ob das Ding reinpasst. Wenn ich diesen Laserscanner einbaue, muss ich potenziell die komplette Karosserie ändern. Solche Dinge, dieses Hardware-Refactoring kann ich schon digital testen durch den digitalen Zwilling, ohne dass ich dann am Ende da sitze und sage, Mist, mir fehlt ein Zentimeter in der Karosserie. Blöd gelaufen. Das ist auf jeden Fall der eine Punkt. Genauso natürlich nochmal zu diesem Refactoring auf Software-Seite, wenn ich meine Softwareänderungen sofort simulieren kann an der Hardware, bin ich natürlich auch deutlich sicherer, zumindest mal mit diesen initialen Tests. Wie gesagt, dieser digitale Zwilling für Testautomatisierung selbst und für, ich meine, wir wissen von Antrena, dass Refactoring eng mit Testen verbunden ist. Ich denke, das sollte kein Geheimnis sein, dass auch dieser digitale Zwilling für beide Welten viel mit sich bringt. Der zweite Punkt ist die Verfügbarkeit der Hardware überhaupt erst. Also für einen Entwickler ist es, glaube ich, essentiell, dass er Zugriff hat, sei es als Hardwareentwickler auf die Software oder im Umkehrschluss als Softwareentwickler auf die Hardware, dass ich einfach diese beiden Dinge miteinander integriert testen kann, wenn ich auch refactore. Und die Refactoring-Aufgaben können ja teilweise in der Hardware und der Software sich sehr stark unterscheiden. In der Software habe ich in der Regel Dinge verfügbar. Ich brauche eine Library, die kann ich runterladen, die kann ich installieren, die kann ich ja tausendfach vervielfältigen über Software, ist kein Problem. In der Hardware kann ich da tatsächlich in Engpässe reinlaufen, wenn ich diverse Sensoren verbaue und wir haben es jetzt während Corona gemerkt, auf einmal wird der Markt knapp dafür. Ich kriege diverse Sensoren nicht mehr, möchte aber weiterhin, muss meine Produktionslinie für die nächste Serie planen, wenn ich in Serien arbeite. Das heißt, ich muss in der Entwicklung schon das vordenken, wenn ich einen neuen Sensor einbauen muss. Und dann komme ich rein in diese Stelle, wie passt der neue Sensor in mein Produkt? Kriege ich den verbaut? Kriege ich den softwareseitig verbaut? Sind die Daten noch in Ordnung? All diese Refactoring-Steps kann ich über digitale Zwillinge und über diese Testautomatisierung sehr gut abfangen.
Du hast ja jetzt auch gerade schon mal quasi die zwei Teilteams, nenne ich es jetzt erstmal so, angesprochen, mit, dass der Hardwareentwickler Zugriff auf die Software hat und der Softwareentwickler Zugriff auf die Hardware. So in der Denkweise eines Scrum-Teams ist das ja quasi eigentlich dann doch ein Team. Und da kommen wir dann wieder so ein bisschen, wenn man aus dem Scrum-Kontext kommt, so in diese Cross-Funktionalität. Wie kann man da ein bisschen auch steuern, dass das Ganze besser ineinander greift?
Aus Andreas Sicht ist es eher so dann die Kollaboration. Das heißt, man will eben die beiden Gruppen bzw. dieses Team eben nah beieinander haben, damit die eben möglichst unaufwendig miteinander kommunizieren können. Weil der Entwickler kann auch sehen, okay, ich kann jetzt diesen Motor ansteuern, der hat so und so eine Breite und der Hardware-Mensch hat aber nur eine gewisse Obergrenze für jetzt zum Beispiel einen Motor angesetzt oder das Kabel kann so und so viel, aber der Motor eben ist schwächer oder stärker. Und wenn die beiden dann nicht miteinander kommunizieren, kann es durchaus sein, dass einfach zwei verschiedene Annahmen getroffen werden. Und deswegen ist eigentlich diese Kollokation, also das gemeinsame Arbeiten eben direkt an der Hardware, beziehungsweise auch das Kommunizieren, was die Software erwartet, beziehungsweise was sie tut, da wichtig.
Würde jetzt auch ein Softwareentwickler auch Hardwareänderungen in einer idealen Welt vollführen oder ist es dann doch schon eher zwei wirklich getrennte Rollen, die aber stark miteinander zusammenarbeiten?
Ich denke, wir haben ja schon oft rein auch in dem Softwarefeld diese Diskussion zwischen Frontend- und Backend-Entwicklern zum Beispiel. Die sagen, der Backend-Mensch fasst kein Frontend an und umgekehrt. Man kann sich das hier ähnlich denken, meiner Meinung nach. Auch wenn es potenziell nochmal, es ist nicht bei der Software, es ist nicht bei der Softwareentwicklung, es hat teilweise Maschinenbauhintergründe, vielleicht Elektroingenieurhintergründe und eben Softwarehintergründe. Dennoch ist es möglich. Also ich persönlich habe genau so in einem Team gearbeitet und habe auch Hand angelegt an der Hardware. Ich selber habe Hardware-Tests, also beziehungsweise Hardware-Research betrieben, könnte man sagen, um meine Algorithmen anzupassen. Ich habe nicht darauf gewartet, dass jetzt jemand aus einem Hardware-Team kommt und mir das macht, sondern ich habe dann halt selber einen Schraubenzieher in die Hand genommen und das ausprobiert. Ich glaube, das ist essentiell, dass man so ein bisschen aus diesem klassischen Rollendenken, ich bin jetzt der Java-Entwickler und ich schreibe nur Java-Code, ein bisschen rauskommt hin, so, naja, ich bin ein Ingenieur, der Probleme löst. Und dafür habe ich, und wenn ich die ganzheitliche Verantwortung für dieses Produkt übernehme, muss ich auch ganzheitlich denken und offen dafür sein, diese Aufgaben mit zu übernehmen, auch wenn sie nicht vielleicht in meinem originären Gebiet liegen.
Würdest du da auch sagen, dass quasi dieses interdisziplinäre Verständnis dir geholfen hat, bessere Software zu schreiben schlussendlich?
Ich glaube, es ist auf jeden Fall sehr hilfreich, wenn man das gesamte Bild mit überblicken kann. Also natürlich, ich war jetzt nicht derjenige, der irgendwelche kleinteiligen Elektroboards gebaut hat, definitiv nicht. Aber ich habe verstanden, wie Embedded Software funktioniert, bis hin zu unserer Cloud Processing Pipeline habe ich quasi diese Bereiche bedient. Dann hatten wir Mechanical Engineers und Electrical Engineers, die bis hin zu der Embedded-Welt gearbeitet haben. Das heißt, wir hatten hier einen sehr großen Überlapp von Expertise. Und das hat uns natürlich geholfen, gemeinsam dieses Produkt zu bauen. Die Erwartung war jetzt nie, dass der Elektroingenieur auf einmal Cloud-Deployments anstößt oder baut oder Infrastruktur in der Cloud bereitstellt, wie es ja auch oft in normalen Software-Teams der Fall ist. Also es ist gut, wenn der Frontend-Entwickler weiß, wie das Backend funktioniert, aber es erwartet jetzt selten jemand von dir, dass du der absolute Experte in beiden Bereichen bist. Wenn du es bist, umso schöner.
Jetzt haben wir uns ja generell viel schon über Tests unterhalten. Was ich so ein bisschen als problematisch sehe, wenn ich Hardware teste oder so generell an eingebettete Systeme denke, ich bekomme von der Hardware nicht immer ein direktes Feedback, dass irgendwas nicht funktioniert. Also was gibt es da so für Möglichkeiten, dass ich erkennen kann, hier ist was schiefgelaufen, also oder was habt ihr bisher für Erfahrungen gemacht, wo was vielleicht problematisch war und was für Lösungen habt ihr dafür gefunden?
Wenn, da würde ich jetzt wieder zu dem Beispiel mit den LEDs zurückgehen, weil im Prinzip hat man halt gesehen, okay, wir haben unsere Sachen drauf gespielt, wir haben unsere Software durchlaufen, aber wir wissen jetzt gar nicht, in welchem Zustand ist es gerade, wo ist es gerade vorhanden. Und dann geht man halt in solche Sachen und baut eben Feedback-Systeme auch sozusagen ein, indem man halt sagt, okay, jetzt, wenn die Software in diesem Zustand ist, dann blinkt die LED oder dann zeigt sie diese Farbe an. Und es hilft einem dann zu sagen, ah, okay, wir sind gerade an der Stelle. Oder ansonsten gibt es natürlich auch zu sagen, wir haben uns eben Logs von der Hardware zuschicken lassen und dann konnten wir sehen, okay, die Nachricht wurde zuletzt gesendet, das heißt, wir sind ungefähr da. Oder der Wert ist bei der Hardware angekommen. Das ist natürlich dann auch wieder was, wo wir sagen können, okay, auf diesen Werten könnten wir dann auch Tests schreiben oder eben Erwartungen an diese Sachen stellen.
Wir haben ja jetzt relativ viel über das Testen gesprochen. Mich würde jetzt noch interessieren, wo sind so nach eurer Erfahrung die Kernunterschiede in der Entwicklung eines Produktes, das sowohl aus Hardware als auch Software besteht, gegenüber der Entwicklung eines reinen Softwareprodukts, was nicht direkt an eine Hardware gekoppelt ist?
Also ich glaube, es gibt zwei Dinge, die man hier betrachten kann. Einmal ist es die Welt, wie wir sie gerne hätten, wie wir sie uns vorstellen, wie es gemacht werden sollte. Und einmal ist das, was wir draußen am Markt tatsächlich sehen. Ich habe es initial gesagt, dass oft Hardware- und Software-Teams komplett getrennt voneinander betrachtet werden in der Entwicklung von Produkten. Dass es teilweise andere Abteilungen sind, die sogar hierarchisch anders aufgehängt sind und anderen Positionen und anderen Budgets, im Worst Case sogar. Und dann ist natürlich die Frage, wenn ich sowas habe, Marc, wie kann ich eine gemeinsame Produktverantwortung für dieses Produkt entwickeln überhaupt, wenn ich nicht mal die gleichen Geldtöpfe habe. Was in der Software in der Regel der Fall ist. Also wenn ich reine Softwareentwicklung habe, dann ist es für die Leute klar, ich mache das gemeinsam. Die wenigsten Personen werden sich hinstellen und sagen, ich habe ein Budget fürs Backend und ein Budget fürs Frontend. Und die Datenbank hat nochmal ein eigenes Budget am besten. Und in der Hardwarewelt ist das manchmal der Fall. Und da müssen wir uns natürlich überlegen, wie können wir das zusammenbringen. Und deswegen ist unsere Idee dahinter, dass diese Teams gemeinsam arbeiten sollen, im besten Fall sogar in crossfunktionalen Teams, die gemeinsam eine Produktstrategie, ein Produkt verfolgen.
Du hast jetzt gerade schon angesprochen, dass es in der Realität eher getrennte Teams, sogar getrennte Hierarchien sind. Bei dem Wort kam jetzt so Conway's Law in den Sinn. Das würde ja dafür sprechen, dass es sehr viele Probleme in der Kommunikation gibt, weil Conway sagt ja, dass wir Software anhand der Unternehmensstruktur bauen, beziehungsweise unserer Hierarchien. Ich gehe davon aus, dass Hardwareentwicklungen ähnliche Muster verfolgen. Oder gibt es dort nicht so ein Äquivalent?
Es ist absolut äquivalent, dass die Organisation eben auch hier der Entwicklung folgt. Und wenn ich diese starke Trennung habe, im Endeffekt aber ein Produkt liefern will, tritt Reibung auf. Es treten Kosten auf, es treten Abhängigkeiten auf. Das kennen wir aus der Softwareentwicklung genauso. Wir haben Fälle gesehen, da wurde die Software ein halbes Jahr entwickelt und dann das erste Mal auf die Hardware gespielt, nur um zu sehen, dass überhaupt gar nichts funktioniert. Und ihr könnt euch vorstellen, was in so einem Zeitraum an Kosten anfällt. A, verdiene ich kein Geld in dem halben Jahr, während meine Software nicht produktiv läuft. Und B, funktioniert am Ende nichts und ich muss nochmal in lange Refactoring-Fixing-Phasen, Bug-Fix-Phasen reinlaufen, weil ich es einfach während der Entwicklung nicht getestet habe, nicht integriert habe. Deswegen reden wir auch davon, ja, wir sagen immer iterativ, inkrementelle Entwicklung. Und bei der Hardware kommt noch dieser ganz wichtige Teil dazu, dass wir auch integriert entwickeln wollen. Dass wir am Ende, im besten Fall am Ende eines Sprints, ein Inkrement liefern, dass Software und Hardware gemeinsam vereint und funktional ist.
Was auch noch ein wesentlicher Unterschied ist bei Software, hast du in der Regel wenig Grenzen von dem, was du innerhalb der Software machen kannst. Bei Hardware ist es schon sehr stark an die eigentliche Hardware gebunden. Das heißt, du hast eigentlich viel mehr Grenzen, die du beachten musst, beziehungsweise wo du eben drauf stößt und auch dann darüber kommunizieren musst, damit du am Ende auch was Vernünftiges dabei rumkommt.
Jetzt haben wir so ein bisschen über die Differenzen zwischen der klassischen Softwareentwicklung und der Entwicklung von gemeinsamen Systemen gesprochen. Wo seht ihr Gemeinsamkeiten, wo ihr eure Expertise vielleicht übertragen könnt oder hilfreiche Tipps geben könnt an Teams, die jetzt eben diesen klassischen Weg bisher gegangen sind in der Hardware- und Softwareentwicklung?
Aus unserer Sicht ist es halt immer wieder, wir arbeiten viel im agilen Umfeld und da heißt halt, häufig iterieren, in kleinen Schritten iterieren. Und das sind so die Sachen, die ich jetzt zumindest so verstehe, wenn halt monatelang ein Teil programmiert wird und erst dann auch integriert wird, ist das eben etwas, wo aus der Software-Sicht eigentlich nicht so gelebt wird in der Regel. Es gibt zwar auch immer wieder Softwareprodukte, wo die Zeiten, in denen man auf die Produktion geht, langsam ist. Allerdings versucht man eben dadurch eben diese Zeiten in der Regel zu verkürzen.
Genau, also ich denke auch in dem Hardware-Bereich sind eben diese kurzen Feedback-Zyklen essentiell heutzutage. Wir sind in einer sehr schnelllebigen Welt und wir können es nicht erlauben, in der Hardware Monate oder Jahre von Feedback-Zyklen zu haben. In der Software wird das gemacht, in der Hardware vielleicht vereinzelt auch, wenn die Hardware, aber in der gemeinsamen Welt sind die Zyklen einfach oft lang, weil diese Integration zwischen den beiden Welten ist das, womit viele Leute zu kämpfen haben, viele Kunden zu kämpfen haben, da das bisher noch nicht ganzheitlich gedacht wurde. Und da kommen wir eben ins Spiel und probieren diese Welt aufzuzeigen. Wir wollen eine gemeinsame Strategie, eine ganzheitliche Strategie für diese Produkte, die in diesem Bereich entwickelt werden, mit unseren Kunden entwickeln. Und da sind diese Abgrenzungen und Abhängigkeiten zwischen den beiden Teams immer ein Hindernis. Wir wollen dies eben auflösen, so wie wir es auch zwischen Software-Teams machen würden. Ihr kennt es wahrscheinlich selber alle. Abhängigkeiten zwischen Software-Teams sind schmerzhaft, machen die Entwicklung langsam und kosten am Ende des Tages einfach einen Haufen Geld. Und das Gleiche sehen wir in der CPS-Welt, in der Cyber-Physical-System-Welt und wollen das eben mitigieren zumindest.
Wenn du jetzt als agiler Coach, Robin, in so ein Projekt reinkommen würdest bei einem Kunden und die sagen, okay, wir entwickeln jetzt so ein Cyber-Physical-System und wir haben Probleme, es funktioniert nicht so, wie wir uns das vorstellen, es dauert alles ewig, es läuft ständig was schief. Was wären so deine ersten Ansatzpunkte, wo du sagen könntest, okay, hier habe ich so 2-3 Ideen oder so 2-3 Quick Fixes, die ich mir als erstes bei so einem klassischen Projekt anschauen würde?
Es geht sehr stark eben in die Richtung, was wir quasi die ganze Zeit besprochen haben schon. Wie sieht eure Testautomatisierung aus von euren Produkten? Seid ihr in der Lage, auf Veränderungen zu reagieren? Wir haben dafür mal für uns einen Fragenkatalog entwickelt, den wir mit den Kunden dann zum Beispiel durchgehen, um einfach eine Bestandsanalyse zu machen. Das ist nicht sonderlich unterschiedlich zu einem Kunden aus der, ich nenne das mal schon fast klassischen agilen Softwareentwicklung ohne Hardware. Die Ansätze sind ähnlich. Wir wollen erst verstehen, was der Bestand ist, um dann darauf zu reagieren, wo brauchen wir die Unterstützung, wo können wir helfen und wo helfen unsere Ideen der agilen gemeinsamen Hardware- und Softwareentwicklung.
Um ein bisschen das Bild vielleicht noch ein bisschen zu schärfen. Ihr habt jetzt beide ja schon mit hardware-nahe Software entwickelt oder Cyber-Physical Systems gearbeitet. Könnt ihr vielleicht grob, soweit es möglich ist, mal noch erklären, in welchen Feldern ihr da unterwegs wart, damit man nochmal so die ganzen Sachen auch ein bisschen einordnen kann, soweit möglich.
Also ich habe eben vor Andrena in einer Firma gearbeitet, die hat Hardware und Software zur Digitalisierung von Gebäuden entwickelt. Das heißt, ein Produkt, ein Laserscanner, ein mobiler Laserscanner, mit dem man auch spannenderweise digitale Zwillinge von Gebäuden erstellt. Auch hier dieser digitale Zwilling einen riesen Mehrwert gewonnen hat in dem Lifecycle von Gebäuden und so weiter. Und da ging es eben genau um diese Verheiraten von Hardware, Sensorik und Software und Prozessierung von Daten.
Ich hatte an sich bisher recht wenig Kontakt mit Hardware, Cyber-Physical Systems. Ich finde allerdings das Thema halt sehr interessant, habe ab und zu mal mit dem Mikrocontroller rumgespielt. Er hat bei mir zu Hause dann gedacht, okay, wie kann ich meine Umgebung zu Hause so anpassen, dass es geschickt ist. Und das geht heutzutage halt auch sehr schön mit der ganzen Elektronik, die inzwischen alle, wo viel eben über Wi-Fi geht.
Vielleicht noch ergänzend dazu, wir haben auch bei Andrena intern das als Projekt aufgezogen, dass wir mal selber Erfahrung sammeln wollten mit unseren Entwicklern. Wie ist es denn, wenn wir so ein Cyber-Physical System selbst bauen wollen? Hardware und Software gemeinsam entwickeln bei Andrena. Dazu haben sich einige Andrena-Entwickler bereit erklärt mitzumachen. Wir haben eine Produktstrategie aufgesetzt, es hat sich dabei um eine Pflanzenbewässerungsanlage gehandelt und dann die Entwickler, die weitestgehend keine große Erfahrung hatten im Hardware-Bereich, auf dieses Projekt mal losgelassen und sie anfangen lassen, Lösungen für Probleme, die wir aus der Produktsicht gesehen haben, zu implementieren. Und es hat von vornherein erstaunlich gut funktioniert. Wenn man den Leuten die Freiheiten gibt, dass sie die Dinge tun sollen, die Erwartungshaltung klar aufstellt, Leute, das ist mit eurer Aufgabe, dann sind die meisten Entwickler, die wir sehen, clevere Leute, die diese Probleme auch lösen können.
Glaubst du, dass der naive Ansatz von Leuten oder Softwareentwicklern, die vorher keine Erfahrung mit hardware-naher Softwareentwicklung hatten, geholfen hat, ein quasi voll integriertes System zu machen, das von vornherein zusammengedacht wurde, also Hardware und Software zusammen und nicht getrennt?
Ich denke ja, wenn ich von vornherein organisatorisch diese Trennung, diese Barrikade gar nicht erst aufbaue, kann sich sowas natürlich entwickeln. Wenn ich mit einem Problem an ein Team herantrete, das es lösen soll und ihnen sagt, ihr habt alle Möglichkeiten, das zu tun, ihr dürft euch frei bewegen, dann werden sich diese Barrikaden nicht aufbauen. Es kann sein, dass wir sagen müssen, wir brauchen an dieser Stelle Expertise extern, wir brauchen jemanden, der uns unterstützen kann. Dann holt euch den dazu. Ja, ein lustiger Fall war, Entwickler sind sehr oft gewohnt, dass sie sämtliche Lösungen runterladen können in Form von Libraries oder ähnlichem. Wir saßen einmal zusammen in der Retro und haben festgestellt, uns fehlt Hardware, uns fehlt Material. Die Lösung dazu war, den Entwicklern ein Auto bereitzustellen, dass sie in den Baumarkt fahren können und die Sachen kaufen können. Das war quasi das Äquivalent dazu zu, ich lade mir eine Library runter, um mein Problem zu lösen. Also man muss ein bisschen außerhalb der Box denken an der Stelle, neue Lösungswege mit angehen, die man vielleicht so nicht gewohnt ist. Aber es ist definitiv machbar und kann dann je nachdem auch Spaß machen, wenn man dafür offen ist.
Johannes, wenn ich es richtig mitbekommen habe, warst du auch Teil dieses Projektes?
Also ich bin da sozusagen in der zweiten Generation dieses Projektes. Das heißt, die erste Generation hatte praktisch das Experiment gemacht. Und ich kam dann eben, nachdem die halt irgendwann mal fertig waren und jetzt was Neues mit im CPS-Umfeld machen anfangen wollten, eben in dieses Projekt sozusagen rein. Allerdings waren jetzt die ganzen Entwickler, die damals Erfahrungen drin gesammelt hatten, jetzt alle nicht mehr da. Da musste man dann eben wieder auf sie zugehen und Fragen stellen und sich das dann auch alles wieder herleiten.
Da du jetzt relativ neu bist in dem Bereich mit der Softwareentwicklung auf speziell für Hardware, Cyber Physical Systems, was waren denn so Dinge, die dich vielleicht überrascht haben oder Schwierigkeiten, die du dir davor nicht vorstellen konntest?
Schwierigkeiten, wo ich mir davor nicht vorstellen konnte, war eben der initiale Kommunikation mit der Hardware. Wie kriege ich damit meine Software überhaupt daraus? Wie kommuniziere ich mit meiner Hardware? Weil, also, wir haben jetzt hier einen Raspberry Pi gehabt und, oh, wie erreiche ich das? Findet mein Computer das? Findet es nicht? Weil, also, wenn ich es erstmal anstecke, taucht es jetzt erstmal nicht als Laufwerk oder als Netzwerkgerät auf, sondern ich muss irgendwie noch weitere Runden drehen, damit da was sichtbar ist für mich. Wo ich dann auch sagen kann, okay, so, hier kann ich jetzt meine Dateien draufspielen oder mein Programm eben an die Hardware übertragen. Oder was ich auch hatte, wir haben jetzt vor kurzem eine neue Pumpe bestellt und die jetzt getestet und haben gemerkt, oh, die ist deutlich stärker als die alte. Und ein Kollege hat dann gesagt, ja, lass uns das mit PMW lösen. Also im Prinzip einfach das Intervall, in dem man die Hardware einschaltet, eben die Hardware intervallbasiert einzuschalten, um dann entsprechend eben auf einer niedrigeren Frequenz eben zu pumpen und was eben dafür sorgen sollte, dass weniger durchkommt. Die Idee hatte ich an der Stelle, hat mich überrascht, dass du solche Sachen eben auch bei der, die Begriffe sind dann teilweise auch noch unbekannt und du kommst auf solche Ideen dann nicht unbedingt sofort. Und da hilft Erfahrung und Leute, mit denen man eben reden kann, an der Stelle massiv.
Eine Frage, um das Ganze ein bisschen einzuordnen. Du hast jetzt gesagt, du bist in der zweiten Generation. Kannst du kurz vielleicht erläutern, was so der gedankliche Unterschied ist zwischen dem ersten Experiment, wie du es genannt hast, und das, was ihr jetzt aktuell verfolgt?
Also in der ersten Generation war es ja im Prinzip, okay, man hatte noch gar nichts, man hatte eine Idee und hat dann eben iterativ daran aufgebaut. Und praktisch jetzt, was wir jetzt gerade in der zweiten Generation machen wollen, ist eben daraus dann jetzt einen Kurs zu gestalten, der eben mit anderen Leuten eben das agile die agilen Arbeitsweisen innerhalb von diesem Cyber Physical Systems Umfeld näher zu bringen. Und dann müssen wir einmal, hatten wir das ja die Schwierigkeit, okay, jetzt müssen wir da reinkommen in dieses Hardware-Umfeld, das Projekt selbst verstehen, nachvollziehen, warum manche Sachen so gemacht sind, wie sie gemacht sind und wie muss denn das dann für einen Kurs dann später aussehen. Das sind so alles Schwierigkeiten, die dann dabei hochgepoppt sind und die wir bearbeiten.
Du hast jetzt gerade eben erwähnt, ihr habt Probleme simuliert, zumindest mal hast du es, glaube ich, so ausgedrückt. Hattet ihr das vorher schon eine Art Plan, eine Art Skript für dieses Experiment und die Entwickler nicht eingeweiht? Oder ist es so, oh Mist, die Entwickler wollen jetzt was fertig kriegen, aber eigentlich wollen wir was ganz anderes rausfinden. Wir geben denen jetzt einfach irgendwas Neues. Wie kam denn ihr da drauf? Das interessiert mich gerade ein bisschen.
Wir wollten die Entwickler natürlich nicht irgendwie blöd dastehen lassen in die Richtung oder so. Es ging uns lediglich darum, wir wollten das lernen, wie ein Team damit umgehen kann. Und ja, viele Ideen sind uns auch spontan gekommen an der Stelle, dass wir gesagt haben, oh, guck mal, das Team macht gerade super Fortschritte in die Richtung. Das mit den Sensoren, das klappt jetzt gerade gut. Was wäre denn, wenn es jetzt, wie ich es vorhin erwähnt habe, ein realistisches Szenario auf dem Markt, diesen Sensor nicht mehr gibt? Was machen wir jetzt? Das heißt, die Aufgabe an Leute, probiert mal noch diesen und diesen Sensor aus. Wie könnt ihr damit umgehen im Refactoring in der Hardware? Wie macht sich das auf eure Software? Ist eure Software dafür bereit, mit einem Sensorwechsel umzugehen? Wenn nein, was lernt ihr vielleicht daraus? Vielleicht ist ein Learning daraus, okay, wir müssen das stark über Interfaces arbeiten, dass wir diese Sensoren abstrahieren können. Dann haben wir quasi dieses Learning mitgenommen daraus.
Also habt ihr, dadurch, dass das Team noch keine Erfahrung mit Hardwareentwicklung habt, habt ihr im Endeffekt von außen das Szenario gegeben, aber ihnen jetzt nicht irgendwie Hilfestellung gegeben, wie sie es umsetzen, sondern einfach quasi beobachtet von außen.
Genau, also ich denke, es waren alles sehr fähige Entwickler. Wir waren am Anfang sogar sehr überrascht, wie schnell sie quasi diese Hardware und Software zusammen zum Laufen gekriegt haben. Also ich weiß, wir saßen irgendwann mal zusammen in der Planung mit unserem PO damals, beziehungsweise ich und der PO saßen zu zweit zusammen und haben gemeint, die Leute sind wirklich verdammt schnell, die kriegen das deutlich schneller funktional, als wir uns gedacht haben. Wir müssen jetzt von Produktseite aus nachliefern, dass denen nicht die Arbeit ausgeht. Wir haben nicht deswegen die Fallstricke reingebaut. Aber es war wirklich erstaunlich zu sehen, wie Leute, die aus der reinen Softwareentwicklung kommen, unglaublich schnell sich in dieser Welt auch zurechtfinden können.
Was waren denn da vielleicht so die interessantesten Learnings, die ihr daraus genommen habt aus diesen Szenarien, die ihr dem Team gestellt habt und vielleicht auch für euch als Coaches oder Scrum Master im Umgang mit dem Team, die sich in so einem Bereich jetzt noch nicht so gut ausgekannt haben?
Ich glaube, sehr interessant war eben zu sehen, dass es funktioniert und dass es gut funktioniert. Ganz oft sind die Einwände, ich bin Softwareentwickler, ich kann nichts mit der Hardware, das ist zu viel Mental Load oder sonst irgendwas. Natürlich war unser Beispiel sehr einfach, was wir gebaut haben. Das war jetzt kein super komplexes Auto oder sowas, das wäre unrealistisch gewesen, klar, keine Frage. Aber wir haben gezeigt, dass es machbar ist und dass auch es hilfreich ist, zum Beispiel, wie Johannes vorhin gesagt hat, die CI/CD-Pipeline mit Hardware-Tests zu bestücken. Dass ich ein automatisches Feedback von meiner Hardware in meine Pipeline kriege, wenn ich Software baue. Dass all diese Dinge automatisiert sind und das ist definitiv machbar. Klar, in einem kleinen Projekt, in einfacher Konstellation, günstiger als in großen Projekten, aber es geht uns darum, den Weg dahin zu begleiten, dass wir Schritt für Schritt in diese Richtung kommen. Ich sage jetzt nicht, dass sofort jede Firma ihre Software 100%ig ihre Hardware 100% testautomatisiert haben muss. Aber wir konnten dadurch zeigen, dass diese Schritte, die Gedanken, die wir haben in diese Richtung funktionieren und auch skalierbar sind in größere Projekte.
Jetzt hast du vorhin erwähnt, das Team hat sehr schnell gearbeitet. Einfach, dass wir so einen Zeitrahmen haben. Wie lange hat es gedauert, bis sie von der groben Aufgabenstellung entwickelt, so ein Bewässerungssystem, bis da irgendwie mal was da war, mit dem man was anfangen konnte?
Also wenn ich mich recht erinnere, hatten wir innerhalb des ersten Sprints wir fangen komplett blank an, ohne alles, bis zum Ende des Sprints die erste Feuchtigkeitsmessung in der Erde einer Pflanze. Also wir haben quasi schon die ersten Sensordaten gekriegt innerhalb von einem Sprint. Und wir hatten schon von vornherein immer den Anspruch, alles, was wir tun, muss mit automatisierten Tests abgedeckt sein. Das heißt, es war nicht irgendwie hingeschmierte Software, sondern es hat tatsächlich Hand und Fuß gehabt, was wir da gebaut haben, von vornherein. Und wie Johannes gesagt hat, die Herausforderung hinten dran, diese Kommunikation und all diese Dinge hinzukriegen, das haben die Leute innerhalb von einem Sprint unglaublich schnell bewältigt, dass es einfach funktioniert hat.
Ihr habt ja jetzt in einem sehr kleinen, überschaubaren Rahmen, weiß nicht genau, aber ich vermute mal eine Handvoll Entwickler. Wie könnte man jetzt so ein Projekt skalieren, dass es auch deutlich größer ist als eine kleine Bewässerungsanlage, die mal für ein paar Wochen, Monate entwickelt wird, sondern eher im größeren Kontext? Habt ihr da Ideen oder Konzepte für?
Genau, so was wir schon im Kleinen gesehen haben, was sehr hilfreich ist, wenn wir sowohl die Softwarearchitektur als auch die Hardware modular entwickeln und diese beiden übereinander legen. Das heißt, ein Softwaremodul ist verantwortlich für ein Hardwaremodul. Wenn ich das jetzt größer denken möchte, kann ich genau damit in der Skalierung gehen und kann sagen, ich kann Teams für die jeweiligen Module bereitstellen, die diese jeweiligen Module entwickeln, die zum Beispiel klare Interfaces zu anderen Teams haben. Dadurch kann ich, wie immer auch in der Software, meine Abhängigkeiten zumindest sehr gut managen, indem ich diese Interfaces habe und mich innerhalb von diesen Interfaces frei bewegen, sowohl in der Hardware als auch in der Softwareentwicklung. Solange die beiden Sachen weiterhin klicken, kann ich das problemlos machen.
Das dann quasi innerhalb eines Moduls, nehmen wir mal an, im Auto die Bremsen, das Hardware- und das Software-Team da sehr eng zusammenarbeitet und dann nach außen kommuniziert mit einem anderen Team, das eben für ein anderes Modul verantwortlich ist. Ist das so die Idee?
Genau, so in die Richtung geht die Idee her, dass ich eben für ein Hardware-Modul eine Software-Schnittstelle habe, wenn ich in dieser Software ändere, erwarte ich nicht, dass ich in irgendeiner anderen Hardware- oder Software-Nebenwirkungen erfahre.
Also genau, und bei solchen Modularisierungen ist es halt wirklich sehr stark abhängig davon, dass man die Schnittstellen möglichst stabil hält und die halt generalisiert sind sozusagen.
Genau, es gibt auch zum Beispiel in dem Bereich, aus dem ich initial kam, ich habe Firmware für Kameras geschrieben, es gibt API-Standards für Kameras, für Industriekameras. Das heißt, man hat sich da auch schon auf, also es ist nichts Neues, was wir hier gerade erfinden, es ist nichts komplett aus den Wolken gegriffen, sondern es gibt schon seit Jahren, ich weiß nicht, ob es Jahrzehnte sind, Standards für Kommunikationsprotokolle von Sensoren, die oft in der Industrie verwendet werden, genau um diese Probleme vorzubeugen.
Ich glaube, wir haben jetzt schon mal einen einigermaßen guten Einblick so in die Softwareentwicklung mit Hardware oder auch Cyber-Physical Systems genannt bekommen und auch so ein bisschen die Fallstricke, wie das bei der Softwareentwicklung und Kombination mit Hardware auftreten könnten und wie man sie auch vielleicht bewältigen kann und wie die ideale Softwareentwicklung in Kombination mit Hardware in Zukunft aussehen könnte. Jetzt wäre noch meine Frage an euch beide, Johannes und Robin, habt ihr noch irgendwas auf dem Herzen, was ihr quasi mitteilen wollt?
Also ich denke, es ist wie bei allem, zumindest bei uns aus Agile Coach Sicht, es gibt keine One-Size-Fits-All-Lösung, auch in diesem Bereich nicht. Die hier in dem Bereich vielleicht sogar noch mal weniger als in der Softwareentwicklung, in der klassischen agilen Softwareentwicklung, wenn man den Namen benutzen will. Wir müssen uns wirklich sehr genau die Herausforderungen anschauen, die hinten dran stecken, wo die Fallstricke liegen und dann individuelle Lösungen bauen für die Kunden oder individuelle Lösungen gemeinsam mit den Kunden entwickeln.
Dann vielen Dank euch beiden und auch an dich danke, Thomas.
Sehr gern.
Falls ihr da draußen, ihr Zuhörer, euer Feedback habt, dann gerne an podcast-feedback@antrena.de. Und damit würde ich die Folge Antrena entwickelt für heute beenden. Vielen Dank und tschüss.
Danke dir.
Danke auch.